Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn wir müssen über den Zustand unserer Welt sprechen. Ich habe heute gleich zwei Themen für euch, die mit Wasser zu tun haben. Es geht um den Swartwindischen Golf und um das drohende Hochwasser des Milo Vasta. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Der ganze Hergang sprengt hier wahrscheinlich den Rahmen und ihr habt es sicher selbst verfolgt. Die Kurzfassung ist: Die Glaren Chemie AG hat, nach eigener Aussage versehentlich, große Mengen Rotenon in den Pharaxel geleitet, der von Norden her in den Swartwindischen Golf mündet. Rotenon ist ein Fischgift, das von Glarand in einer Raffinerie nördlich von Pharak produziert wird. Das Zeug ist natürlich dem Flusslauf gefolgt, hat auf dem Weg nahezu jeden Fisch gekillt und ist am Ende in den nördlichen Golf gespült worden, wo dann am 12. Tanalun die Fischereiflotten Ranaas und Swartwens die Fischkadaver entdeckt haben. Ich weiß, bei dem Wort Rotenon habe ich anfangs genauso blöd geguckt wie ihr jetzt. Rotenon ist ein pflanzliches Biozid, das die Sauerstoffaufnahme auf subzellulärer Ebene hemmt. Es wirkt besonders gut bei Fischen, aber auch andere Tierarten sind betroffen. Man gewinnt den Dreck aus den Wurzeln mehrerer Pflanzenarten, die unter anderem an der Nordspitze Acragios und Romporandos und natürlich rund um den Koro gedeihen. Und man benutzt ihn für unterschiedliche Zwecke, zum Beispiel im Fischfang oder zur Eindämmung von invasiven Arten in Binnengewässern. Das Problem mit Rotenon ist nur leider, dem Gift ist es verdammt egal, wen es umbringt. Da es besonders für Fische und Insekten hochwirksam ist, hat es im Pharaxel, zumindest flussabwärts der Glarand-Raffinerie, einfach mal 99% aller Fische, heimisch oder eingeschleppt, und 100% aller im Wasser lebenden Insekten ausradiert. Und das sind nur die Primärschäden. Von allem, was sich von Fisch oder Insekten ernährt, wollen wir gar nicht anfangen. Aber die sind voraussichtlich ja auch erst nächste Woche dann so nach und nach dran. Glarand hat Fehler in der Lagerung des Stoffs eingeräumt und somit zumindest eine Teilschuld eingestanden. Ich finde das sehr lobenswert. Passiert schließlich selten genug, dass ein Konzern mal die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Allerdings haben sie auch erklärt, dass die genutzten Silos nicht für die aktuelle Hochwasserproblematik am Pharaxel ausgelegt sind. Ihr erinnert euch, der schroffe Rand unterliegt derzeit stellenweise einer außergewöhnlichen Wärmeperiode, die besonders die Höhenlagen betrifft. Die meisten Flüsse, die im schroffen Rand entspringen, führen deshalb momentan besonders viel Wasser. Das ist wichtig, notiert euch das. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Zurück zur Erklärung von Glarand. Die betroffene Raffinerie ist auch wieder so ein vollautomatisiertes Ding mit wahrscheinlich 4 Sicherheitsleuten, die allesamt keine Ahnung haben, wie die Technik in der Anlage funktioniert. Sie wird zentral gesteuert von Dejant aus. Das ist das Örtchen, das die Sunuyo mit dem Pharaxel-Tal verbindet, sozusagen das Tor nach Westvalunia. Die Ausrede von Glarand, nicht sofort auf den Systemalarm der Raffinerie reagiert zu haben, ist also, und jetzt setzt schon mal euren Wir-haben-es-kommen-sehen-Blick auf: Das Havarieteam sei sofort nach dem Eingang des Alarms aktiviert worden, habe aber wegen Fehlern in der Einsatzvorbereitung erst nach 9 Stunden am Einsatzort ankommen können. Zu diesem Zeitpunkt seien alle 4 Silos bereits zu ca. 70% entleert gewesen. Man habe dann schnell gehandelt und die Lage innerhalb von 2 Stunden unter Kontrolle gehabt, die Katastrophe sei aber nicht mehr abwendbar gewesen. Meine Freunde, diese Silos fassen nach meinen Informationen jeweils 4000 Kubikmeter Schüttgut. 4 davon sind havariert und haben, wir rechnen mal gnädig, 70% ihres Inhalts verloren. Wir reden hier von einer Menge von über 11.000 Kubikmetern Rotenon, die da innerhalb von 9 Stunden in den Fluss abgegeben wurden. 0,05 Milligramm Rotenon pro Liter Wasser reichen, um so ziemlich alles bis zur Größe von beispielsweise Hechten oder Flussbarschen umzubringen. Das Gift ist fest und löst sich nicht in Wasser. Die Fließgeschwindigkeit des Pharaxel ist aber fast über die gesamte Länge des Flusses konstant hoch. Glarand geht deshalb davon aus, dass sich das Gift nicht im Fluss absetzen wird. Selbst wenn, wäre es aber nach etwa 14 Tagen vollständig abgebaut. Der Vorfall ereignete sich wohl am 8. Tanalun, wir schreiben den 20. Man rechne also damit, dass das Gift in den nächsten Tagen seine Wirkung verliere. Dem Fischbestand im Fluss hilft das natürlich mal gar nicht. Und wie schnell sich die Fauna im Swartwindischen Golf erholen wird, wissen nicht einmal die Schwestern. Wenn wir uns nun fragen, wie das alles überhaupt passieren konnte, dann liegt die Antwort für den geneigten Zyniker nahe. Das Zeug hätte so gar nicht erst in dieser Art Silo gelagert werden dürfen. Das sind nämlich Flachsilos, die ebenerdig liegen und nur an 3 Seiten von Wänden begrenzt sind. In diesem Fall haben die zwar noch eine schwere Klappe an der 4. Seite, aber die ist nicht gegen Flüssigkeit abgedichtet. Noch dazu hätte Glarand jeden Inhalt dieser Silos beim ersten Anzeichen von Hochwasser umlagern müssen. Haben sie sich natürlich gespart. Dafür hätten sie nämlich Kapazitäten in geeigneten Anlagen haben müssen. Und hätten sie die gehabt, hätten sie das Rotenon wohl gleich korrekt gelagert. Ich meine, dass große Konzerne sich gern mal über die Regeln hinwegsetzen, kennen wir ja schon. Was aus meiner bescheidenen Sicht aber mal hinterfragt gehört, ist die Tatsache, dass die Glaran Chemie AG in Akrajo auf wallonischem Boden Rote nun herstellt. Noch dazu in solchen Mengen. Das ist nämlich auf dem größten Teil des Kontinents seit dem Biozidabkommen von 2398 und den daraus folgenden Gesetzen in den verschiedenen Staaten Akrajos, ja auch Wallunia, verboten. Dieses Abkommen hat sogar Gohar unterzeichnet, das sich sonst bei multilateralen Verträgen vornehm zurückhält. Aber sehen wir schnelle und entschlossene Konsequenzen seitens des Luranats? Nein. Vornehm zurückhalten kann sich anscheinend nicht nur Gohar, wobei es hier ja auch um ein Unternehmen geht, das einen gewichtigen Anteil am Bruttoinlandsprodukt Wallunias hat. Bin ich etwa der Einzige, der sich an dieses Abkommen erinnert? Findet ihr es nicht auch geradezu ekelerregend, wie viel mehr Gewicht Geld gegenüber Gesetzen zu haben scheint? Warum sagt die internationale Staatengemeinschaft nichts zu dem Vorfall? Was macht eigentlich dieser geschwisterliche Kreis, wenn man ihn mal braucht? Ich habe so viele Fragen und so wenige Antworten, es ist frustrierend. Frustrierend ist auch die Lage im östlichen schroffen Rand. Schaut nochmal auf eure Notizzettel, was habt ihr vorhin notiert? Richtig, Wärmeperiode in Höhenlagen des schroffen Rands. Der Miluwasta führt mittlerweile so viel Schmelzwasser wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und dieses Schmelzwasser bahnt sich seinen Weg flussabwärts. Diese Woche ist es deshalb zu schweren Überschwemmungen beiderseits des Flusses in den dicht besiedelten Tälern zwischen Gohar und Beskan gekommen. Dort haben nach ersten Schätzungen ca. 200.000 Menschen ihre Häuser verloren. Die Regierungen beider Staaten haben bisher nur Sachschäden zu vermelden. Grund zur Sorge besteht vor allem, weil das Wasser bald den Staudamm von Herthe erreichen wird. Der wiederum ist nicht gerade das, was man gemeinhin als Stand der Technik bezeichnet, außer vielleicht man ist Zeitreisender aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es steht also zu befürchten, dass der Damm den Wassermassen nichts entgegenzusetzen hat, die da auf ihn zurollen. Gibt das Bauwerk nach, könnte der Fluss ganze Landstriche unter Wasser setzen, denn nördlich von Herthe liegt das Arwal-Plateau. Damit ihr noch was lernt. Das Arwal-Plateau ist eine nach Westen in flacher Neigung abfallende Hochebene im Norden von Gohar, die sich bis nach Ost-Wallunia erstreckt. Über die Ufer des Miluwasta tretendes Wasser nimmt ab hier einen anderen Weg als der eigentliche Fluss. Und das Plateau ist dicht besiedelt. Vergessen wir nicht, dass der Großteil Gohars entweder völlig vertrocknete Wüste oder nicht weniger vertrocknetes Bergland ist. Welchen Weg das Wasser bei einem Dammbruch genau nehmen würde, lässt sich nur schwer voraussagen, aber das ist eigentlich auch egal. Es trifft definitiv die Menschen, die sich auf dem Plateau niedergelassen haben. Und mit ein bisschen Pech bekommt sogar noch Wallunia etwas von dieser Katastrophe ab. Was wird denn getan, um die drohende Katastrophe abzuwenden? Meine Freunde, ihr habt es vielleicht nicht gewusst, aber der Herthe-Staudamm wird von BMET betrieben. Der goharische Multi arbeitet nach eigener Aussage bereits Notfallpläne aus. Man erwäge beispielsweise, das Westufer des Miluwasta nördlich des Damms streckenweise zu erhöhen, um das Hochwasser im Flussbett zu halten. Ein eventueller Deich müsste sich zwar über wenigstens 300 Kilometer erstrecken, aber BMET versichert, die nötigen Ressourcen zu haben, um das Projekt in der gegebenen Zeit zu realisieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Was wollen die in der Kürze der Zeit schon tun? Sandsäcke stapeln sich nicht von allein. Immerhin, Sand liegt in der Sunuyu mehr als genug rum, daran mangelt es also nicht. Aber die Zeit drängt und selbst wenn BMET das Hochwasser am Herthe-Staudamm aufhalten kann, ist fraglich, wie lange das klappen würde. Man hat jedenfalls schon begonnen, den Damm zu entlasten, indem kontrolliert Wasser aus dem Stausee abgelassen wird. Gerade so viel, wie der Miluwasta ohne Probleme abführen kann, aber immerhin gibt es nicht nur einen Ansatzpunkt. Und ist es nicht auch schön zu sehen, dass BMET nicht völlig hilflos zuschaut? Es gibt aber noch ein anderes Problem. Nach den groß angelegten Evakuierungen, die die Beskaner aus der Krisenregion vor dem Tod bewahrt haben, ist Beskan an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Eilig eingerichtete Notunterkünfte platzen aus allen Nähten, es gibt Versorgungsengpässe bei Nahrungsmitteln und Medizin und die Enge in den Flüchtlingslagern, die an der beskanischen Nordgrenze im Schutz der Berge aufgebaut wurden, tut ihr Übriges, um die Lage zu verschärfen. Internationale Hilfsorganisationen wie das Morgentau-Unterstützungsnetzwerk und die Nebelherz-Initiative haben der Regierung Beskans bereits ihre Hilfe angeboten. Bis diese jedoch anlaufen kann, werden wohl noch ein paar Tage vergehen. Und es bleibt auch abzuwarten, wie lange die nun Heimatlosen in ihren Provisorien werden bleiben müssen. Die Lage wird sich mit Sicherheit nicht mit der Zeit verbessern, das kennen wir schließlich schon. Meine Freunde, ihr wisst jetzt Bescheid. Nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Wir hören uns in 10 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.